Wenn die sagen, bei unserem Einkauf kaufen nur Produkte ein, die zu 100% recycelbar sein, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Punkt. Ob dann Legislation and Regulation nachher dazukommen, ist dann eigentlich wurscht, wie im Endeffekt soll der End-User sagen, was er im Haus hat.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute freue ich mich auf eine besondere Premiere. Zum ersten Mal führe ich bei Inside Packaging ein Doppelinterview. Ich bin heute zu Gast in Wien bei Herrn Brüsten und Herrn Nihuis von Coveris. Gemeinsam sprechen wir über das Recover-Programm, über Kreislaufwirtschaft in der Praxis und ganz konkret über die Frage, wie Circularity im sensiblen Medizinbereich funktionieren kann. Es geht dabei um mehr als Recycling als Schlagwort. Wir sprechen darüber, welche technologischen und organisatorischen Voraussetzungen notwendig sind, um echte Kreisläufe aufzubauen, welche Rolle Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette spielen und wo regulatorische, kulturelle oder wirtschaftliche Grenzen heute noch bestehen. Mich interessiert besonders, wie Recover entstanden ist, welche Learnings Coveris auf diesem Weg gesammelt hat und wie realistisch geschlossene Kunststoffkreisläufe im Medical-Segment heute tatsächlich sind. Jenseits von Strategiepapieren und Hochglanzfolien. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Brüsten. Herzlich willkommen, Herr Nihuis. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Doppelinterview nehmen und schön, dass ich bei Ihnen in Wien zu Gast sein darf.
Danke, danke.
Zum Einstieg würde ich Sie beide bitten, sich den Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen und gerne auch ein paar Worte zu Ihrem Verantwortungsbereich im Unternehmen und, das darf der Werbeblock sein, selbstverständlich auch zum Unternehmen selbst. Wer von Ihnen beiden möchte beginnen?
Dann fange ich an und erzähle Coveris. Mein Name ist Philipp Nihuis. Ich bin seit knapp 3 Jahren bei Coveris, habe davor knapp 5 Jahre in der Recyclingbranche gearbeitet, war dort Geschäftsführer von einem großen Recyclingunternehmen mit Standorten in Deutschland und Österreich und habe den Wechsel in die Verpackungsindustrie danach gemacht. Auf das Thema kommen wir dann später zu sprechen, warum ich das für sinnvoll halte, dass das Recycling in der Verpackungsindustrie stattfinden sollte. Genau, vielleicht machst du weiter und dann erzähle ich was zu Coveris.
Genau, Jan-Willem Reuste, ich bin der Segment Director Medical hier innerhalb Coveris, seit 7 Jahren schon dabei. Vorher so 14 Jahre auch schon im Medizinverpackungsunternehmen und wie man vielleicht schon hören kann, ich bin der Holländer hier im Raum. Und doppelt Interview, doppelter Name, deswegen bin ich heute dabei.
Sehr schön, vielen Dank. Gerne noch ein paar Sätze zum Unternehmen auch. Ich meine, ich bin sicher, alle Hörer werden das Unternehmen kennen, aber ich glaube, aus erster Hand ist es immer noch mal gut, ein bisschen zu hören, welche Bandbreite das Unternehmen heute abdeckt. Wir sprechen heute zwar über einen spezifischen Bereich, aber das Unternehmen ist ja deutlich breiter aufgestellt.
Genau. Also wir sind eins der führenden Flexible-Verpackungsunternehmen in Europa, haben 27 Standorte in EMEA, sogar noch einen in Ägypten und 4.100 Mitarbeiter und stellen ein breites Portfolio an flexiblen Verpackungen her. Also angefangen über Lebensmittel, Tierfutter, Industrial Packaging, Medizin, das was du machst und sogar Agrarprodukte. Und all das ermöglicht uns, ins Thema Nachhaltigkeit zu gehen. Wir, wie die meisten anderen Verpackungsunternehmen, sehen halt diesen ganzen Trend Richtung Sustainability, PPWR, sehr, sehr viel auf uns zukommen. Und Coveris hat sehr, sehr früh angefangen, auf dieses Thema zu reagieren. Dazu gibt es die sogenannte No-Waste-Vision, die wir haben, die angefangen ist mit, dass wir sagen, wir wollen keinen operativen Abfall, keinen Produktabfall, aber auch keinen Verpackungsabfall. Und das ist das Thema, um das es dann Recover geht. Recover ist dann ein eigener Geschäftsbereich geworden, den wir gegründet haben, in dem wir unterschiedliche Lösungen, eigene Recyclingkapazitäten, Kooperationsmodelle, alles Mögliche darin vereinbaren, um auf Verpackungsabfälle zu reagieren. Und diesen Bereich, den leite ich.
Wir kommen gleich jetzt auch mal zu dem Thema Recover, weil das ja hochinteressant ist. Die erste Frage vielleicht an Sie auch nochmal, Herr Nihuis. Sie haben gesagt, Sie waren vorher in der Recyclingbranche, sind dann sozusagen aufgestiegen in den Olymp der Verpackungsindustrie. Wenn ich das mal so ironisch sagen darf, war der Start von Recover für Sie der Auslöser, in die Verpackungsindustrie zu wechseln? Oder gab es Recover bei der Coveris vorher auch schon?
Coveris hat Recover kurz bevor ich gekommen bin gegründet. Mhm. Genauso wie Sie im Intro gesagt haben, Hochglanzprospekte. Und ich bin dazu gekommen, um das mit Leben zu füllen. Mhm. Und ich glaube, dass für das ganze Thema Verpackungsindustrie, dieses Vollintegrierte, so wie wir es bei Coveris machen, dass das die Zukunft sein wird. Mhm. Die Kunden, wenn wir uns das angucken, man hat ja mehrere Möglichkeiten. Man kann halt irgendwo Pallets kaufen vom Recycler, das, was auch eine Coveris macht. Aber am Ende des Tages, die meisten Kunden, die wir haben, die möchten eine Verpackungslösung. Und als Verpackungsunternehmen, wir designen Verpackungen, wir designen mit den Kunden das Layout, die technischen Eigenschaften etc. Und dementsprechend ist es für uns die natürliche Konsequenz, tiefer in die Wertschöpfungskette zu gehen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt PCR, also Recyclingmaterial, integrieren, dass wir uns dort auch sehr, sehr tief damit beschäftigen und dass halt alles für den Kunden gleich bleibt.
War das auch die auslösende Idee damals, Recover sozusagen zu gründen? Oder gab es neben dieser Thematik, die Sie gerade angesprochen haben, noch weitere auslösende Momente, wo man gesagt hat, in diesen Bereich wollen wir als Unternehmen rein und dort auch, ich sag mal, über so eine eigene Business Unit, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, dort dann auch reingehen.
Der Hauptgrund ist eigentlich, bleiben wir wieder bei diesem No Waste. Was ist für den Kunden, also für unseren Kunden und am Ende des Tages für den Endkunden am besten? Was ist die beste Lösung? Und dort gibt es unterschiedliche Sachen. Also sozusagen, es kann sein, wenn wir jetzt mal aus unserer Perspektive reden, dass es für den Kunden die beste Lösung ist in Richtung Kooperation. Dass wir mit dem Recycler zusammenarbeiten, dass wir vom Recycler die Pellets kaufen. Es kann sein, da kommen wir später auf Beispiele, wo es Sinn macht, dass wir als Verpackungsunternehmen unsere eigenen Kapazitäten aufbauen. Es kann aber auch sein, dass wir ein Circular, also eine Art Closed Loop bauen, zusammen mit Recycling, mit Waste Management Companies. Also es gibt immer unterschiedliche Sachen. Und das war die Idee dahinter, dass wir sagen, wir müssen eigentlich vollumgreiflich, und das ist dieses Thema mit Recover, weil zum Beispiel mein Job ist oft mit Sales, oft mit R&D, mit Einkauf, mit den Werken, also eigentlich übergreifend in alle Bereiche geht es hinein. Und das ist, glaube ich, das Thema, was sich ändert mit dem Recycling, dass es alle Bereiche stark betrifft. Und das war die Idee dahinter, dass sich die Gruppe stark verändert Richtung Nachhaltigkeit.
Wir wollen jetzt gleich dann auf den Medical-Bereich im Spezifischen nochmal eingehen. Ich will da aber noch einmal nachfragen. So wie ich das verstehe, was Sie beschreiben, ist es ja ein sehr breiter Ansatz, ja. Man legt sich nicht auf eins fest, also wir recyceln nur die Abfälle, sondern man spricht mit unterschiedlichen Spielern entlang der Wertschöpfungskette. Worin sehen Sie denn die zentrale Herausforderung beim Thema Kunststoffkreisläufe, die Sie mit diesem sehr breiten, ganzheitlichen Ansatz auch versuchen wollen aufzulösen? Vielleicht können Sie darauf noch mal ganz kurz eingehen.
Ja, ich hole mal ein bisschen aus. Nehmen wir mal die Abgrenzung zum klassischen Recycler. Wir werden nie Pellets verkaufen. Wir verkaufen Verpackungslösungen. Und unsere Kunden interessiert auch nicht das Pellet, die interessiert die Verpackung. Wenn ich jetzt ein klassischer Recycler bin, produziere ich Pellets und mache das alles. Was wir als Coveris-Gruppe haben, wir haben sogenannte Innovation Center, Development Center. Was machen wir dort? Dort setzen wir uns zusammen mit den Kunden, designen das Package. Also wie soll das Design aussehen? Wenn ich Recycling hineinwerfe, wird es anders. Es soll nicht grau werden, das muss sich nicht ändern. Das designen wir mit denen. Dann als nächstes die technischen Eigenschaften. Gehen wir mal auf ein Industrial-Produkt. Die Stretch-Eigenschaft muss noch genauso gut sein wie vorher. Das können wir testen. Und dann halt, dass die Anwendungstechnik, also die Verpackungsgeschwindigkeit bei den Kunden, dafür haben wir auch die gleichen Maschinen. Also bringen wir dieses ganze Skillset mit und dann überlegen wir uns, macht es Sinn, wo wir unsere eigenen Kapazitäten haben, das selbst zu machen? Macht es Sinn, das bei anderen Kunden zu machen? Und alles wieder vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit. Wenn wir jetzt meinetwegen in Frankreich sind, macht es Sinn, mit einem französischen Recycler zusammenzuarbeiten. Wenn wir in Polen sind, kann es Sinn machen, mit einem polnischen Recycler zusammenzuarbeiten. Und so gibt es halt unterschiedliche Sachen. Wenn wir dann Richtung Wachstums und dann halt die Grenzen gehen, für uns, auch von unserem Produktportfolio, und da kommst du ja später auch nochmal drauf, geht's halt ganz viel um Regulation, um Food Grade. Wenn ich mir die Polymere angucke, im PET habe ich halt schon Food Grade Applikationen. In den ganzen Polyolefinen habe ich das noch nicht. Ich mag ganz gern diesen Vergleich. PET ist wie so ein Stein, der keinen Schmutz aufnimmt, und die Polymere ist wie so ein Schwamm, der jegliche Verunreinigungen hinaufnimmt. So, nichtsdestotrotz brauchen wir Lösungen dafür. Wir wissen alle, die PPWA kommt 2030. Dort haben wir halt auch 10% Ziele, selbst für die Food-Grade-Applikation oder auch für deine Medical-Applikation. Und dementsprechend braucht es Lösungen dorthin. Es wird das Thema chemisches Recycling geben. Für uns ist es nur eine Frage der Zeit, bis die ganzen Regulators durchgesetzt sind. Und das wird auch seine Daseinsberechtigung haben. Nichtsdestotrotz, und das, was ich eben meinte mit dem den Kunden in den Vordergrund stellen, es wird Anwendungen geben, wo sich nicht immer das Chemische durchsetzen wird. Weil zum Beispiel in dem Medical wird das chemische Gesetz sein, weil es da die höchsten Anforderungen hat. Es wird aber andere Anwendungen geben, wo es vielleicht günstigere Alternativen gibt. Und an denen arbeiten wir. Wir glauben aber nicht, dass mit den jetzigen Technologien, die wir haben, einfach das normale Mechanische, das normale Waschen, das normale Extrudieren, dass das ausreicht, um solche komplexen Polyolefine zu reinigen. Und dementsprechend haben wir angefangen, in eigene Technologien zu investieren. Wir machen zum Beispiel mit der Firma Nextech, wir sind Technologietreiber dahinter, bauen wir gerade oder nehmen wir jetzt Ende des Monats sie schon in Betrieb, eine Pilotanlage für superkritisches CO2, womit wir halt das Plastik reinigen können und damit am Ende des Tages auf den Weg Food Grade unterwegs sind. Und es geht halt darum, dass wir sagen, wir glauben, dass wir damit eine bessere Lösung für den Kunden, für gewisse Segmente herstellen, die preislich attraktiver ist, sodass es sich jeder leisten kann. Das Zweite, wo wir auch in unsere eigenen Sachen investiert haben, De-Inking. Die Verpackung, jeder möchte eine bunte Verpackung. Die Brand-Owner, die Konsumenten, aus Sicht des Recyclers wäre die graue Verpackung das Schönste. Das wird sich aber nicht spielen. Sozusagen, wir wollen was draufdrucken, wir wollen konvertieren, wir wollen eine Message, Marketing machen. Gleichzeitig haben wir ganz viel Verfärbung da drin. Wir haben halt in der De-Inking-Technologie schon vor 4 Jahren investiert. Vor dem Hintergrund, wir sind ein Printing Powerhouse. Wir wissen, wie Druckfarben funktionieren. Wir wissen, wie wir sie draufdrucken. Also müssen wir eigentlich auch diejenigen sein, die wissen, wie wir sie runterkriegen. Das schaffen wir jetzt schon. Und zukünftig glauben wir, dass wir diese 2 Technologien für gewisse Anwendungen miteinander verbinden. So, wenn wir uns jetzt aber mal die beiden Sachen angucken, am Ende des Tages muss man sich so eine Art Fundament darunter vorstellen. Egal, ob ich jetzt in ein superkritisches CO2, in ein normales mechanisches, in ein chemisches Recycling oder ein De-Inking gehe, es dreht sich immer, was ist davor? Da geht es um Sourcing, wo kriege ich die Rohstoffe her? Es geht um Logistik, wie kriege ich sie dorthin? Es geht um Reinigung. Also es gibt sehr, sehr viele Basics, die wir selbst oder auch mit unseren Partnern abdecken. Wir haben zum Beispiel vor 3 Jahren eine strategische Partnerschaft mit Interzero, das ist einer der großen europäischen Waste Companies, abgeschlossen. Wir sind keine Waste Management Company. Wir werden nie eine werden, wir wollen auch nie eine werden. So, wenn ich jetzt aber Waste von Kunden einsammeln muss, brauche ich jemanden. So, das wird uns keiner zutrauen, wir würden uns das auch nicht zutrauen. Also macht es Sinn, dort mit jemandem wie Interzero zusammenzuarbeiten. Das kann sein, dass ich das fürs normale Mechanisches mache. Das kann sein, dass wir das für das De-Inking, für die unterschiedlichen Sachen. Und so haben wir eigentlich immer wieder die gleichen Bausteine, an denen wir arbeiten und an denen wir wachsen. Und wenn man sich unser Portfolio anguckt, bietet unser Portfolio eine große Chance. Wir haben 50% Industrial, also Non-Food-Anwendungen und 50% Food-Anwendungen. Und dementsprechend ist gerade unsere Mission, unser Non-Food-Portfolio jetzt stark Richtung PCR mit unseren eigenen Kapazitäten, aber auch mit den Kapazitäten von unseren Partnern aufzubauen und dort damit das ganze Framework aufzustellen, die Logistik, das Sourcing, aber auch die internen Prozesse. Weil Sie kommen aus der Verpackungsindustrie, Sie wissen, wie schwer es ist, auch die internen Prozesse anzupassen, dass halt nicht mehr nur das Virgin-Material, das Recycling-Material verhält sich anders. Also müssen wir halt auch in den Werken anpassen. Und wenn wir das dann alles haben, dann können wir von dort in ein paar Jahren, wenn die ganzen Regulatorics, wenn die FDA, wenn die EFSA-Approvals dort sind, halt auch Richtung Food Grade und dann perspektivisch Richtung Medical gehen. Und das ist so ein bisschen unsere Roadmap für die nächsten Jahre.
Super, vielen Dank. 2 Dinge nehme ich jetzt, ich sag mal, ganz einfach zusammengefasst mit. Erstens, dieser sehr breite Ansatz, den Sie bei Recover verfolgen, der bezieht sich auch auf die Frage, mit welchen Verfahren arbeite ich hinten raus? Also nicht die Festlegung auf nur mechanisch oder nur chemisch, sondern offen im besten Sinne in alle Richtungen. Und das Zweite, das könnte man mit Sicherheit in einem separaten Podcast nochmal vertiefen. Sie sind sich auch darüber bewusst, dass natürlich der Weg dazu führen wird, dass in den eigenen Verarbeitungsstandorten, von denen Sie eine ganze Menge haben, natürlich auch Veränderungen irgendwo notwendig sein werden, weil sich ein recycelter Rohstoff natürlich ganz anders verarbeiten lässt und spezielle Herausforderungen an der einen oder anderen Stelle hat. Wir wollen jetzt den Herrn Brüsten auch mal mit reinholen. Und mich würde mal interessieren, wenn man jetzt mal den medizinischen Bereich anschaut, das ist ein hochsensibler Bereich. Ja. Können Sie ein bisschen ausführen, was wir vielleicht auch für ganz besondere Anforderungen in diesem Bereich haben, wenn es um das Thema Einsatz von rezyklierten Materialien geht.
Ich versuche es mal. Ja? Vielleicht am Anfang muss ich mal erst erklären, was eine typische medizinische Verpackung ist. Wie es gibt in der Medizinbranche, gibt es so ein paar Sterilisationsmethoden. Ja? Man macht das über Dampf, man macht das mit EO-Gas oder mit Strahlung, Gamma. Ja? Und die Art der Verpackung hat damit zu tun, mit welchen Sterilisationsverfahren man das Produkt im Markt bringt. Bei uns ist eigentlich, ich sage mal, 70% das Fall, dass es mit EO ist. Das bedeutet eigentlich schon, dass man ein Mixed-Material hat, wobei an einer Seite die Verpackung ein, ich sag mal, ein nicht poröses Material ist, ein PAPE, Mono-PE oder ein PP-Material. Und an der anderen Seite gibt es dann ein Non-Woven, Tyvek ist das meistens, oder ein medizinisches Papier. Was, ich sag mal, bis jetzt immer das Fall ist, dass es ein Mixed-Polymer ist. Ein PAPE ist nicht immer der Nummer 1 oder ein PP-PE. Und das wird dann gesiegelt mit einem Tyvek oder einem medizinisches Papier. Wie es dann im Krankenhaus abläuft, ist, dass die Verpackung geöffnet wird, Produkt wird präsentiert an die sterile Mitarbeiter, an die Schwester im Krankenhaus, nimmt das Produkt raus und wegen Zeitdruck wird die komplette Verpackung mit dem Mixed-Material in eine Mülltonne geschmissen. Wenn wir jetzt reden über, wie kann man recyceln, ist das nicht das beste Beispiel, wie die Zeit gibt es nicht und die Leute haben auch nicht die Ahnung, ist es ein medizinisches Papier, ist es ein Tyvek und welche Folie ist an der anderen Seite. Oder wenn das eine Folie ist, kann es auch nicht mal sein, dass eine Seite PP ist und die andere Seite PE zum Beispiel. So, die Zeit gibt es nicht. So, wo wir jetzt wirklich mal anfangen mit unserer Industrie, und das sind nicht nur wir hier bei Coveris, aber die ganze Industrie unter die Sterile Barrier Association, haben jetzt das Idee, dass wir wirklich auf Monomaterial fahren. So eine komplette Verpackung unter- und obenbahn aus zum Beispiel Mono-PE. Was es natürlich ganz einfach macht, das später wieder zu recyceln. Das kann man als sauberes Abfall verkaufen. Wie, das ist das Schöne, die Krankenhäuser, die haben super Abfall. Ja? Und das kann man dann schön wieder zurückholen und wieder bei uns weiterverarbeiten, wenn man die Kreislauf durchgeht unter Mass Balance. Nur mit chemischer Recycling, wie das nicht geht mit Mechanical Recycling. Und das muss wirklich ganz klar sein. Wir können nur mit chemisch. Ja? Und wenn man dann wieder neue Pyrolyse-Öl hast und dann wieder neue Resins produziert, können wir ganz gerne wieder neue Folie herstellen, die wieder bei unseren Kunden anliefern. Die verpackt wieder das Produkt und geht wieder zurück ins Krankenhaus. Und ich muss auch sagen, wir sind super stolz darauf, dass wir letztes Jahr auf die K-Messe eine der ersten Unternehmen waren, oder ich werde so schon sagen, die erste Unternehmen in der Welt sind, wo wir wirklich das Proof the Concept gezeigt haben. Wir haben wirklich Abfall vom Krankenhaus in den Kreislauf gebracht, unter die Mass Balance Approach und am Ende wieder eine Verpackung ans Krankenhaus ausgeliefert, wo wir wirklich mal sagen, das Closed Loop Prinzip passt, auch im Medical. Und was ich wirklich besonders finde an die ganze Geschichte, das haben wir innerhalb 6 Monate geschafft mit allen Partnern. Und auch IRCC Plus ist damit eingebunden oder hat die Beziehung dazu. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass man das als Commercial Orders weiterverfahren darf. Es gibt die Möglichkeit jetzt, dass man Verpackungen unter die Mass Balance Approach bei uns zukauft. Und das wird wirklich die Zukunft sein.
Ich habe da, wenn ich darf, 2, 3 Rückfragen. Vielleicht auch ein bisschen detailliert. Mhm. Wenn Sie sagen, will ich so nicht beantworten, auch kein Problem. Die erste Bemerkung, die ich machen möchte, ist, dass Ihr Statement zum chemischen Recycling ganz hervorragend ist, weil es gibt ja schon fast einen Glaubenskrieg zwischen mechanisch und chemischem Recycling.
Ja.
Und die einen sagen, das andere ist alles ganz fürchterlich. Die Wahrheit ist, und das bestätigen Sie aber auch, es wird beides brauchen, wenn wir zu geschlossenen Kreisläufen kommen wollen, gerade in den kontaktsensitiven Anwendungsbereichen. Lebensmittel, Medizin gehört dazu. Von dem her erstmal eine gute Info von jemandem, der von der Materie ja nachweislich wirklich was versteht. Dann haben Sie gesagt, es hat nur 6 Monate gedauert.
Ja.
Was war denn der Grund, dass es so schnell ging?
Ja, da kann ich jetzt das Antwort geben, was hier keiner hören möchte. Aber das war nur holländische Firma damit. Naja, das war wirklich besonders, dass das Krankenhaus in der Süde von den Niederlanden, das Zuiderland Krankenhaus, die sind damit angefangen. Da war eine Professor, ein Kardiolog, und er hat gesagt, schau mal hier, was wir hier jeden Tag bei jeder OP 25, 30 Kilo an Waste produzieren, was eigentlich... Da ist kein Blut drauf, da ist nichts drauf. Das ist sauberes Plastik quasi. Und da sagt er, wir schmeißen es hier weg. Wir zahlen unglaublich viel Geld, wegen dass das auf die Verbrennung geht. Wie, ist vielleicht kontaminiert, ist nicht kontaminiert. Und die Nachbar von das Krankenhaus ist Sabic. Und so ist es eigentlich ganz einfach gegangen. Die haben einfach angerufen bei Sabic und gesagt, wir haben hier was stehen. gibt es da Potenzial? Sabic hat uns dann wieder angerufen. Ich war die Erste, die am Telefon ging und gesagt, okay, wir machen mit. Und so haben wir dann einen unserer Kunden angerufen und zusammen mit das Krankenhaus das so rund gemacht.
Vielleicht noch mal eine Sache zur Ergänzung so aus dieser Recover-Sicht. Wir haben ja den Vorteil, dass wir als Gruppe, wir sehen ja sehr, sehr viel. Genauso wie du es beschreibst, du siehst die Medical-Sachen, unsere Industrial-Leute sehen halt irgendwo im Transport-Film oder wir sehen es dann in Hygiene-Verpackungen etc. Und darum geht es uns eigentlich sozusagen, dieses Wissen, irgendjemand sieht was irgendwie im Warehouse und sagt, kann man nicht daraus was machen. Sondern meistens gibt es nicht die Kette dorthinter. Meistens wissen sie nicht genau die Lösung. Und das ist eigentlich so ein bisschen unser Ansatz dahinter, wo wir wieder bei diesem No-Waste sind, dass wir sagen, naja, es ist ja schon irgendwie unsere Aufgabe und genauso wie du beschrieben hast, sozusagen, wir sind diejenigen, die es produzieren und dementsprechend auch an Lösungen gemeinsam mit unseren Kunden zu arbeiten, dieses Thema anzugehen und unseren Kunden die richtigen Lösungen zu zeigen und dann die richtigen Partner auszuwählen. Und deshalb dieses extrem breite technologische, dort wäre nicht das richtige ein mechanisches Recycling zu nehmen, sondern ein chemisches. Aber umgekehrt, wenn wir Richtung Transportverpackung gehen, wenn wir da auch mit dem chemischen ankommen, das ist dann halt ein Overkill. Das würde auch funktionieren, wäre aber viel zu teuer. Und dementsprechend ist einfach, je nachdem, welche Anwendung, brauchen wir unterschiedliche Technologien. Und deshalb dieses große Portfolio.
Vielen Dank. Ich will an dem Punkt nochmal ganz kurz bleiben, weil das Beispiel, was Sie aus Holland jetzt genannt haben, das Krankenhaus Sabic dann in Kooperation auch mit Ihnen, zeigt ja doch relativ deutlich, dass solche Lösungen davon abhängen, dass man entlang der gesamten Wertschöpfungskette miteinander spricht und kooperiert. Wie nehmen Sie beiden denn die Bereitschaft entlang der Wertschöpfungskette wahr, in Kooperationen zu denken? Weil meine Beobachtung ist, häufig ist schon noch so ein bisschen so Burggraben-Mentalität. Mhm. Da reden wir nicht drüber, weil vielleicht habe ich hier ja einen Wettbewerbsvorteil und wenn ich mit dem darüber rede, dann kriegt es der auch noch mit. Also nimmt nach Ihrer Beobachtung in diesem ganzen Thema Kreislaufwirtschaft die Kooperationsbereitschaft auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu? Oder sehen Sie, dass da schon noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist?
Ja, ich kann vielleicht mal anfangen über das mit Medizin. Da war es ganz klar, dass die End-User uns alle am Tisch gebracht hat. Der End-User, der Professor, hat eine Idee, der hat einen Wunsch. Der hat gesagt, wie kann es so sein? Wie ich zu Hause muss ich Glas, Karton, Plastik und alles, muss ich alles trennen. Hier schmeiße ich alles in eine Tüte und werde verbrannt und ich zahle auch nicht wirklich viel Geld, wie es vielleicht kontaminiert ist. Ich möchte das anders sehen. Und er hat die Partner alle am Tisch gebracht und gesagt, hier ist mein Abfall, hier ist meine Verpackung, schließt das Kreis. Ja? Und wir spielen mit, wir bringen nochmal andere Partner am Tisch, wenn notwendig. Und wir gehen auch nach der EU. Und mittlerweile ist das auch alles gut gegangen und haben die 3,5 Millionen Euro bekommen, um das jetzt weiter auszubauen. Aber das wird von das Krankenhaus gesteuert. Ich glaube, wenn wir vielleicht damit angefangen waren, oder ein Sabic oder ein Artivion oder ein Lorti oder einen von den 5 Partnern, waren wir vielleicht nicht so weit oder nicht so schnell zum Ende gekommen. Aber jetzt, wegen dass das Krankenhaus es gemacht hat, ja, es ist ein neutraler Partner.
Der Druck entsteht sozusagen vom Abnehmermarkt.
Genau, genau. Ja.
Ich glaube, das Thema war vor 1-2 Jahren, aber wir sehen einen extremen Wandel. Am Ende des Tages, man muss kooperieren. Also sozusagen, es wird nicht funktionieren, wenn man in den Wertschöpfungsketten. Vielleicht mal 2 konkrete Beispiele an Sachen, die wir gerade auch noch machen. Nehmen wir mal in Deutschland, dort haben wir die PET-Flaschen. Also sozusagen, es gibt die Einwegflaschen und dann gibt es ja in Deutschland noch die Mehrweg-PET-Flaschen. Und die Sleeves, die dort drauf sind, die produzieren wir teilweise. Und diese Sleeves nehmen wir auch zurück von dem Brunnen, deinken sie und reinigen sie und produzieren daraus wieder neue Sleeves mit einem PCR-Anteil. Also ein ganz klassischer Kreislauf. So, dass das funktioniert, sind viele daran beteiligt. Sozusagen, die Flaschen kommen zurück zu dem Brunnen, der Brunnen schneidet die Sleeves hinunter, dann werden die Sleeves, die sind dann auf dem Container, das ist ein logistischer Albtraum, die müssen dann verpresst werden, dann werden sie von uns gewaschen, deinkt, pelletized, dann werden neue Sleeves hergestellt und dann gehen diese Sleeves wieder zurück an den Brunnen. Für den Brunnen ein interessantes Produkt, weil er daraus auch seinen CO2-Footprint und sein Waste verringert. Ein anderes Produkt, was wir gerade machen, im Bereich Industrial. Die großen Retailer gehen mittlerweile dazu über, dass sie sagen, den Waste, den Post-Commercial Waste, den sie haben, den würden sie gerne wieder in ihren eigenen Solutions haben. Was hat ein Retailer? Ein Retailer hat sehr, sehr viel Machine-Stretch, Pre-Stretch, also weil sie halt, am Ende des Tages, sehr große Logistikunternehmen sind, die ja andauernd auspacken, einpacken etc. Und der Waste ist Gold der Zukunft. In 2030 wird sich viel um diesen Post-Commercial Waste drehen. Uns interessiert der Waste, wir müssen nicht Owner des Waste sein, wir stellen eine Verpackung her. Und dementsprechend arbeiten wir mit den Retailern zusammen, dass wir aus diesem Waste ein Produkt herstellen. Das Produkt ist dann nicht das Pallet, sondern das Pallet ist das Zwischenprodukt, was den Retailer aber gar nicht interessiert, sondern daraus dann eine Verpackung und wieder mit den gleichen Stretch-Eigenschaften, sodass es funktioniert und in deren Warehouses auch von ihren Kunden akzeptiert wird. Und um das wieder alles hinzukriegen, sind wir wieder entlang der Wertschöpfungskette. Die Retailer müssen verstehen, wie sie sortieren, sozusagen in ihren Warehouses, dass es funktioniert, dass es ein Upcycling gibt und dass es nicht in Wastebags gibt. Und gleichzeitig braucht man einen Logistikpartner, weil der Waste, also 20 Tonnen, die fallen dann in 1.000 oder in 5.000 kleinen Retail-Stores an. Und so sehen wir wirklich diese Kooperation entlang der Ketten und daran glauben wir. Und deshalb arbeiten wir sehr, sehr eng mit den ganzen Ketten zusammen.
Ich will da eine Rückfrage stellen zu dem Beispiel mit den Brunnen und den Sleeves. Das wird ja zwangsläufig dazu führen, dass Sie auch Sleeves zurücknehmen, die Sie ursprünglich nicht bedruckt haben. Also Sie werden ja wahrscheinlich nicht überall 100% Marktabdeckung haben. Das ist aber bewusst in dem System logischerweise mit einkalkuliert, mit eingerechnet, mit einbedacht. Jetzt nehmen wir an, es gibt den zweiten Sleeves-Hersteller, der ein ähnliches System aufführt. Ich frage mich immer, wie groß kann die Diversifikation an Systemen und Kreislaufsystemen, die unterschiedliche Hersteller sich erdenken, entwickeln, die alle sehr, sehr gut sind, aber wie groß kann die Vielfalt sein, bevor die Akzeptanz leidet? Weil ich hatte neulich mit einem großen Hersteller von Tiefkühllebensmitteln zu tun, der auch überlegte, seine sehr sortenreinen TK-Beutel zu sammeln und zurückzuholen. Und dann habe ich ihn auch gefragt, naja, aber wenn jetzt du da damit anfängst und deine drei Wettbewerber das auch machen und dann am Ende im schlimmsten Fall der Handel sozusagen dann vier verschiedene Behälter braucht, je nachdem welcher Hersteller es war, dann wird die Akzeptanz ja leiden. Also wie sehen Sie das? Braucht es vielleicht auch jetzt mal herstellerunabhängige Kooperationen, um eine ganze Industrie und ein ganzes Thema dann auch stärker voranzubringen? Oder ist das noch deutlich zu weit weg, weil da vielleicht dann auch ein bisschen die Kooperationsbereitschaft auch irgendwo aufhört?
Vielleicht eine Klarstellung. Wir machen keine Closed Jobs, also sozusagen das, was wir in dem Sleeve machen. Wir gehen auf einfach den normalen, also GDB, also sozusagen die normalen Wasserbrunnen, das ist der Markt für uns. Und wo wir sagen, es kann nicht funktionieren, wenn irgendwas individuell für Covaris angepasst werden muss. Dann genauso, wie Sie es beschreiben, dann wird es zu kleinteilig, dann fehlt die Akzeptanz, dann wird es zu teuer. Und dementsprechend, für uns ist es egal, wer das bedruckt hat. Sozusagen unsere Technik, wir können jeden PE-Sleeve, der auf diesen Flaschen ist, den können wir deinken. Und dementsprechend ist es uns egal, wer es bedruckt hat. Wir docken an dem normalen Sammelsystem. Die Sachen kommen zurück im Kasten und dort docken wir an und sagen, es braucht keine Sonderlösung. Und das Gleiche ist, was ich eben mit den Retailern beschrieben habe, da docken wir auch einfach an den normalen. Normalerweise wird der Waste da verpresst und dann wird er als 98,2 oder 95,5 am Markt verkauft und dort docken wir an. Also dementsprechend nicht diese super individuellen Lösungen, zumindest nicht den Massenmarkt. Da ist Medical was anders, aber da geht es dann später auch darum, das zu scalen. Aber sonst wirklich nutzen wir lieber die bestehenden Systeme und deshalb arbeiten wir halt auch mit den bestehenden Sortiersystemen zusammen, mit den bestehenden LVP-Anlagen, mit den bestehenden dualen Systemen etc., weil das viel mehr Sinn macht.
Vielen Dank für die Klarstellung. Das hilft nochmal zum besseren Verständnis. Wir wollen nochmal auf den Medical-Bereich schauen. Dort war es jetzt eine sehr individuelle Lösung, einfach auch aufgrund, ich sag mal, der Historie mit dem Professor, der das für sich irgendwie als Thema erkannt hat. Wo sehen Sie denn aktuell die größten Hürden, damit im Medizinbereich vielleicht auch einen breiteren Ansatz gibt, der jetzt nicht nur davon abhängt, dass man dann einem Krankenhaus einen Professor hat, der das Thema für sich wirklich zum Schwerpunktthema macht. Sind es Hürden im regulatorischen Bereich? Sind es technologische Hürden oder ist es ein kulturelles Thema? Oder alles?
Ich denke, eine Mixung von alles. Für mich ist ganz klar, ich sage mal, im Nicht-Medical-Bereich gibt es die PPWR und da gibt es ganz klar, am 2030 muss so viel Prozent recycelbar sein oder im Einsatz sein. Ja? Medical ist immer noch ein bisschen ausgenommen. Für mich ist das erste Punkt. Die Gesetze müssen geschrieben werden, dass man da auch kein Mixmaterial mehr hat oder ein X% vielleicht über Mass Balance zurückbringt. Ich glaube, das ist das Erste. Zweite ist, Medical Change ist ein Riesenthema und bringt auch Riesenkosten mit. Ja? Wenn ein normaler Kunde PAPE, Mixfolie umwandelt nach ein Mono-PE und er macht seine komplette Aging-Study, Biotox, Cytotox, das ist eine ganz lange Liste.
Der Zertifizierungskreislauf
genau,
ist einfach enorm.
Genau, da reden wir über 150 bis 200.000 Euro. Die Frage ist dann, kleine Unternehmung hat das Geld nicht. Große Unternehmung hat vielleicht 1.500 Produkte am Markt. Ja? Wie soll er das alle auf einmal durchbringen. Ja? So für mich ist ganz klar, die Gesetze müssen geändert werden. Da muss ganz klar stehen, so viel Prozent muss recycelbar sein oder aufgebaut aus Recyclat. Das ist das Erste. Und ich denke auch, und das war für mich ein ganz schöner Eye-Opener, ich habe mal von einer vom TÜV gefragt, wie sehen Sie das? Steht nichts im Gesetz, so ist in Ordnung. Ganz viele von unseren Kunden haben Angst, über Mass-Balance oder chemische recycelt Material zuzukaufen, wie die Angst haben, dass sie das nicht dürfen. Dass es irgendwo steht, dass es nicht geht. Aber TÜV sagt ganz klar, steht nirgendwo, so ist in Ordnung. Sie können das ohne Problem in Einsatz nehmen. Wenn wir reden über mechanische Recycling, da steht schon was, das geht nicht.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie gesagt, Gesetze müssen sich ändern. In den Tiefen der PPWR bin ich ein klein wenig drin, nicht so tief wie Sie beide, aber ein klein wenig. Im Medizinbereich tatsächlich gar nicht. Wo stehen wir denn da? Also haben Sie Hoffnung, dass da regulatorisch zeitnah was passiert? Oder verbinden Sie sozusagen dieses Interview mit der dringenden Aufforderung, dass da was passieren muss?
Ja. Naja, da steht schon, wir müssen was tun. Sekundärverpackung muss Richtung wie Consumer, also da muss ich was tun. Primärverpackung ist natürlich eine andere Geschichte wegen den Risikos. Aber ich sehe es auch so im Medical. Wir haben die MDR, die Medical Device Regulation, die sollte eigentlich in 2024 schon durchscheinen. Der ist jetzt wieder verschoben nach Ende 2027 für einen Teil die Produkte, für Implantate. Und alles, was rund um ein OP in Einsatz ist, das geht bis Ende 2028, dass die jetzt wieder die Zeit haben. Was dann wieder passiert, ist, dass die Notified Bodies, die Behörde, die haben jetzt nichts zu tun. Wie jeder Firma wartet wieder bis dann Zeitpunkt und dann kommen wieder zehntausende Produkte, kommen die Files wieder alle da, muss nachgecheckt werden, ob es gut ist oder nicht und wieder freigegeben werden. Ich glaube, das ist das Thema. Ich glaube, jede Firma, die jetzt seine MDR-Geschichte noch machen muss, soll jetzt auch gleichzeitig seine Verpackung anschauen. Er muss jetzt doch testen. Er muss die Prüfungen machen, ob er MDR-Compliance ist, auch mit der Verpackung. Und ich glaube, wir sollen jetzt alles gleichzeitig machen.
Bedeutet aber auch, so höre ich das zumindest raus, ohne regulatorischen Druck wird der Markt nicht so wirklich in Gang kommen, weil natürlich das für alle Seiten erstmal mit viel Aufwand verbunden ist und wenn ich den nicht machen muss, dann werde ich es auch nicht tun.
Naja, das ist nur ein Kostenthema und Ressource-Thema.
Ich finde den Punkt ganz spannend, weil ja häufig über die Regulatorik nur geschimpft wird und jeder sagt, wie fürchterlich kompliziert alles ist und Bürokratie. Aber man sieht schon, dass es sehr, sehr viele Bereiche gibt und dazu zähle ich teilweise auch die PPWR, wo regulatorischer Druck notwendig ist, damit echte Veränderung passieren kann, weil ansonsten natürlich der Veränderungsdruck auch gar nicht so richtig da ist. Ob das dann alles in der Ausgestaltung so passt, ist vielleicht nochmal eine separate Diskussion. Ich will nochmal ganz kurz auf Technologien und Prozesse kommen. Sie haben das Thema chemisches Recycling angesprochen, ist für mich da so ein Thema. Ist das ein Bereich, wo Sie glauben, dass der wichtig ist, wenn Circularity wirklich funktionieren soll? Oder gibt es darüber hinaus nach Ihrer Kenntnis, nach Ihren Erfahrungen, Technologien und Prozesse, wo Sie sagen, wenn Circularity wirklich funktionieren soll, dann braucht es in diesem oder jenem Bereich auch noch wirklich Fortschritte, Entwicklung, neue Ideen, Innovationen? Oder haben wir eigentlich alles und es fehlt nur an Regulatorik und Umsetzung?
Na, wir haben nicht alles. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Technologieoffenheit. Sozusagen wir glauben sowohl an das Mechanische als auch an das Chemische. Sozusagen es muss beides geben. Jetzt muss man aber auch sagen, die Branche vor 10 Jahren oder sowas war halt auch nicht das Geld dort. Also sozusagen, wenn ich halt minderwertige Rezyklate für die Bauindustrie entwickle, brauche ich halt auch keine High-End-Performance. Nehmen wir im Bereich Flexible. Wir produzieren Film mit 8 μ. Wir wollen keine schwarzen Punkte. Wir wollen keine Gerüche. Wir wollen es besonders klar haben. Also da reden wir halt schon von sehr vielen Anforderungen. Und dementsprechend erst mit dem Eintritt der großen Verpackungshersteller ist halt auch das Geld im Markt, um neue Technologien voranzubringen. Und wir sehen halt sowohl auf dem mechanischen aktuell viele Fortschritte, was Filtertechnik angeht, was Waschtechnik angeht. Dann sehen wir auf dem Bereich, was wir irgendwo zwischen mechanisch und chemisch anordnen, also wie zum Beispiel die Technologie, auf die wir setzen, mit dem superkritischen CO2. Dann gibt es noch Solvent-Based, wo es sehr viele Möglichkeiten gerade gibt. Der Bereich, der hat seine Daseinsberechtigung. Und dann gibt es das Thema chemisches Recycling, was aber ein komplettes Level für die Petrochemie sein wird und auch zu Recht. Und sozusagen, um das abzubilden, das stelle ich mit Pyrolyseöl her und da brauche ich einen Cracker dahinter. Das ist der Bereich für die chemische Industrie. Und so wird jeder einzelne Bereich seine Teile haben. Und in jedem sehen wir gerade massive Fortschritte nach vorne. Und am Ende des Tages geht es darum, es muss alles bezahlbar sein. Sozusagen, wir glauben fest daran, Recycling darf nicht ein absolutes Luxusprodukt werden, sondern wir müssen in allen Technologien immer auf die Scales gucken. Und was kostet es Economics?
Ja, ich glaube, der Kostenfaktor ist in der ganzen Diskussion, Sie haben es ja im Medical-Bereich jetzt exemplarisch angesprochen, ich glaube, es ist auch in anderen Bereichen so, Nachhaltigkeit wird heute häufig noch mit höherem Aufwand und auch mit höheren Kosten verbunden und dadurch nimmt dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch beim Abnehmen und dann ein bisschen der Reiz ab.
Vielleicht kann ich zu den Kosten mal sagen, das ist persönliche Meinung. Wir reden über Implantate, eine Hüfte oder ein Knie. Wir reden da über 7, 8, 900 Euro, vielleicht nochmal sogar mehr, wenn es über ein Kardiovaskularprodukt geht im Stand. Wenn man dann nicht 20 Cent mehr ausgeben kann für eine nachhaltige Verpackung, dann stimmt doch auch irgendwo was nicht, oder?
Ich stimme Ihnen zu. Und trotzdem erlebe ich, dass die Diskussion häufig genau so läuft.
Ja.
Und das ist ja eigentlich was traurig ist, ja, weil wenn Nachhaltigkeit eine wirkliche Priorität hat, dann muss ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in Kauf nehmen, dass es einen gewissen Aufwand mit sich bringt oder an der einen oder anderen Stelle auch mehr Kosten bedeuten kann. Aber im medizinischen Bereich interessiert mich noch, wie leicht oder wie schwierig ist es denn dort, die logistische Komponente sozusagen sicherzustellen, weil das ist ja ein enorm defragmentiertes Feld. Sie haben in jeder, ich sag mal, mittelgroßen Stadt vielleicht irgendein Krankenhaus oder dann viele niedergelassene Ärzte, die stationär operieren und solche Themen. Wäre das heute schon möglich, hier auch logistisch diesen Kreislauf zu schließen, das Material auch wieder zurückzuholen? Oder ist das eigentlich auch noch ein Thema, ein Prozess, den man sich dort wird genauer anschauen müssen, gemeinsam mit entsprechenden Recyclern und Logistikbetrieben?
Ich denke, das ist jetzt, wo wir dran sind, um das alle auszufinden, wie man das machen kann. Es gibt natürlich in viele, ich sag mal, vor Deutschland Bundesländer gibt es Allianzen zwischen die Krankenhäuser, wo man 3, 4, 5 Krankenhäuser die gleiche Eigentümer sind. Ich denke, in England ist es ganz gut organisiert mit der NHS. Aber in Europa gibt es privat, gibt Staat. Da gibt es so viele unterschiedliche Eigentümer von den Krankenhäusern, weil mittlerweile in Holland auch Versicherungsunternehmen ein eigenes Krankenhaus betreuen. Da ist so ein Partner wie InterZero vielleicht, die überall das Abfall abholen. Die kommen vielleicht da im Blick.
Okay.
So wie in allen Bereichen. Man startet mit Proof of Concept und das haben wir jetzt. Und jetzt geht es halt darum, wie kann man skalieren? Und da arbeiten wir immer mit Partnern zusammen. Und wir schauen uns eigentlich immer an, wer ist dort der richtige Partner. Und das ist dann einfach dieses Thema, wo man dann zusammen gucken muss, welcher Logistikpartner. Idealerweise nutzt man die Ketten, die es eh schon in der Logistik gibt. Also sozusagen in der Regel werden die Krankenhäuser sowieso von Logistikpartnern beliefert und entliefert. Und das sind so ein bisschen die Konzepte, an denen wir in der Regel arbeiten, dass wir uns dort dran docken und dann halt gewisse Logistik-Hubs dazwischen haben.
Vielen Dank. Wir wollen auch bei einem vorsichtigen Blick auf die Uhr langsam in Richtung Zielgerade abbiegen. Also wir haben keine Eile. Das ist auch eine sehr spannende Diskussion.
Und wir sind mit 2 Personen. Also eigentlich haben wir die doppelte Zeit.
Was mich jetzt doch interessieren würde, ist, was sind denn so die nächsten Schritte, die Sie mit Recover planen, um das Thema weiter voranzutreiben? Also Sie haben schon angesprochen, eine große Investition wird jetzt dann zeitnah sozusagen starten mit dem kritischen CO2, was Sie erwähnt hatten. Können Sie ein bisschen was sagen? Gerne auch allgemein und vielleicht spezifisch für den Medical-Bereich, was jetzt so kurz-mittelfristig die Planungen sind, wie sich das im besten Fall in Ihrem Unternehmen weiterentwickeln soll?
Also es geht jetzt erstmal darum, die Skalierung hinzubekommen. Also nehmen wir mal diese ganzen Themen Circularity, wo wir, was ich eben schon das Beispiel mit den Retailern gebracht habe, wo wir das gleiche Potenzial im Bereich Logistiker, das Thema Versandhäuser, Textilversandhäuser, die eigentlich alle mehr oder weniger die gleichen Voraussetzungen dorthinter haben, wo wir die Produkte mittlerweile haben und es jetzt darum geht, das in unterschiedliche Branchen, diese Lösungen in diese Branchen hineinzubringen, diesen Branchen zu helfen, ihren Waste zu nutzen und damit den CO2-Footprint runterzubringen, dann die Technologien hochzufahren und dann sehen wir gleichzeitig neue Bereiche, also zum Beispiel Home and Personal Care, Beauty Care, wo wir aktuell Themen sehen, die wir spannend finden, also zum Beispiel Wet Wipes machen wir mittlerweile mit PCR, was halt vor 2 Jahren war es noch nicht möglich. Wir sehen mittlerweile Fortschritte bei den Rezyklaten, bei den Anwendungen, wie wir angehen können und dementsprechend neue Segmente, sukzessive ein Segment nach dem anderen hinzudrehen, sodass man 2030 ist schnell dort, also dass wir sukzessive den Anteil an PCR in unserem Portfolio erhöhen, zusammen mit unseren Kunden und dass wir idealerweise mit den neuen Technologien kurz vor 2030 2030 dann auch die EFSA-Genehmigung haben, dass wir dann auch in die Foodgrade-Portfolio noch hineingehen können.
Ja, und ich denke, für Medical ist es ganz klar, wir sind gerade frisch gestartet. Es ist alle neu. Neue Sache muss man ganz oft mal wiederholen, dass die Leute wirklich mal hören und nochmal hören und verstehen, was es alles ist. Und da sind wir wirklich aktiv dran mit der Vertriebsmannschaft, mit Marketing, dass wirklich jeder im Healthcare-Bereich das Thema mal gesehen hat und dass es jetzt auch wirklich die Möglichkeit gibt für ein Closed-Loop-Alternativ. Und wir wissen auch, dass in die Krankenhäuser gibt es die OK-Teams, die nennen sich alle Green-Teams, die suchen wirklich aktiv nach, wie können wir Kosten sparen, wie können wir recyceln, wie können wir vielleicht Einweg-Instrumente zweimal nutzen, aber auch, wie können wir die Verpackung sortieren oder aussortieren. Und da gehen wir aktiv mit dran. Wie am Endeffekt ist der End-User, die Krankenhausschwester, der Arzt, das Krankenhaus selber. Wenn die sagen, bei unserem Einkauf kaufen nur Produkte ein, die zu 100% recycelbar sein, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Punkt. Ob dann Legislation and Regulation nachher dazukommen, ist dann eigentlich wurscht, wie im Endeffekt soll der End-User sagen, was er im Haus hat.
Super. Noch eine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen breiter gestellt ist. Wie schwer oder wie leicht fällt das ganze Thema vor dem Hintergrund der, ja, man glaube ich darf schon sagen, Krise der Recyclingwirtschaft in Europa? Ich meine, vergeht da keine Woche, wo nicht irgendein Kunststoffrecycler, kleinerer Mittelständler dann die Lampen ausmachen muss. Kapazitäten gehen eher zurück. Macht das das Thema für Sie deutlich schwerer? Beziehungsweise wie blicken Sie auf dieses Thema und diese, ja, ich glaube, man kann schon sagen, auch Krise, die man in der Recyclingwirtschaft in Europa im Moment spürt?
Wir schauen ein bisschen differenzierter hinauf. Also es verschwinden Recycler, insbesondere in der Dachregion. Insgesamt steigen die Kapazitäten jedes Jahr an. Auch in 2025 sind die Recyclingkapazitäten angestiegen. Der Markt konsolidiert sich. So, und das wird in unserer Meinung nach nicht so transparent dargestellt. Und es gibt eine Verlagerung nach Central Eastern Europe. Dort sind wir auch immer stärker aktiv. Dort sehen wir auch unseren Recycling-Schwerpunkt. Und dort werden riesige Kapazitäten dazugebaut. Und am Ende des Tages, alle haben Kostendruck, die Verpackungsunternehmen haben Kostendruck, die Recycler haben Kostendruck. Und es gibt halt viele Recycler, die halt noch alte Technologien haben oder die klein sind, die dann hohe Personalkosten in der Dachregion haben, die hohe Energiekosten haben. Und wenn man mehrere Punkte davon mitnimmt, hat man einfach ein Riesenthema. Es gibt eine gewisse Mindestgröße für Recycler, die wir identifiziert haben, wo wir sagen, das ist eigentlich, darunter würde es sich nicht drehen. Die ganzen Recycler, die gerade vom Markt verschwinden, die haben alle diese Mindestgröße nicht. Dementsprechend sind wir der Meinung, das macht schon Sinn, dass sie verschwinden, weil diese Mindestgröße brauchen sie auch, um die ganzen Zertifikate, wenn wir beim Recycler einkaufen, die Anforderungen, die wir für unsere Produkte an Recycler geben, die sind schon sehr hoch, was Regulation, was Documentation, Traceability etc. angeht. Das kann ich mir nicht mit einer Linie leisten. Und dementsprechend, der Markt konsolidiert sich. Wir sehen nicht, dass die Kapazitäten verschwinden, sie verschieben sich. Und wir sehen von dem, wie wir den Markt beobachten, dass auch in 2025 und wir erwarten auch in 2026, weil wir viele Recycler uns angeguckt haben und wir wissen von vielen die Pipelines und da kommt genug Kapazität nach.
Okay. Vielen Dank für diese Einschätzung, die viel optimistischer klingt wie vieles, was man sonst im Markt hört. Eine letzte Frage an Sie beide. Nehmen wir mal an, wir sind bei Wünsch dir was. Ja? Sind wir nicht, aber wir nehmen es jetzt einfach mal fiktiv an. Und Sie dürfen zum Schluss einen Wunsch äußern. Der kann sich an die Politik drehen, der kann sich an die eigene Industrie drehen, der kann sich an die Kunden drehen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, erstmal egal auch an wen, wo Sie sagen, wenn mir der erfüllt wird, dann kommt auch noch mal viel mehr Bewegung in dieses Thema und die Akzeptanz steigt und insgesamt macht man dann auch noch mal einen wirklichen Sprung nach vorne. Was wäre dieser Wunsch und an wen würden Sie den richten? Sie dürfen ein bisschen überlegen.
Ja, ich habe mal einen kleinen Wunsch.
Dann fangen wir mit den kleinen Wünschen an, das ist gut.
Das geht nur über Medical hinaus. Wenn ich eher angefangen bin bei Coveris, hatte ich ein Gespräch mit meinem Sohn. Da war eine Sehzeit, war 7 Jahre alt. Und da hat mir jemand gefragt, Papa, was machst du eigentlich? Ich sage, ja, wir produzieren Medizinverpackung. Aha, und was passiert mit so einer Medizinverpackung? Ich sage, ja, das ist eigentlich reines Müll. Wie ist es nur eine Transportverpackung, dass das Device sicher in das Krankenhaus ankommt und danach ist die Verpackung nicht mehr im Einsatz und wird da weggeschmissen? Aha, und kann man das recyceln? Nein, leider nicht. Okay, und das war für mich so ein Eye-Opener, wie ich war in der Zeit bei einer anderen Unternehmung, wo wir Materialien beschichtet haben. Und Beschichtung auf ein Material ist immer nicht so gut. So, das war für mich ein der Gründe zu wechseln nach Coveris. Und bei mir war immer das Ziel, ich möchte eigentlich nur nachhaltige Verpackungen in den Kreislauf bringen oder in die Industrie. Ja, in den letzten Jahren haben wir ein komplettes Monobereich von Verpackungen aufgebaut, was super, super schön ist. Wir waren auch eine der ersten, die wirklich vom Beutel bis Klappenbeutel bis Folienmaterial alles im Monobereich hatten. Aber die Kunden nehmen es nicht so, wie es gibt kein Gesetz. Also mein Wunsch für die nächsten 5 Jahre wird sein, dass wir von allen neuen Verpackungen, die wir entwickeln, mindestens 50% auf ein Monomaterial ist. Das wäre für mich wirklich cool sein. Ich glaube, dann kann ich, wenn ich hier nach 20 Jahren in Rente gehe und sage, schau mal hier, fast die Hälfte ist dann ein Recycle, Ready-to-Recycle-Verpackung.
Super, vielen Dank.
Ich würde, glaube ich, so ein bisschen auf die Regulatorik, also jetzt gar nicht auf diese PPWR, sondern wenn wir mal Richtung EPR-Schemes, also duale Systeme etc. gucken, dort haben wir einfach eine Verklusterung. Jedes Land hat seinen eigenen Scheme. Diese Harmonisierung, also sozusagen diese Ziele, die man sich als EU in der PPWR und auch das ganze Thema Sustainability, die Welten werden unruhiger, es macht Sinn, dass wir uns mit unseren Rohstoffen auseinandersetzen. So, das haben wir jetzt alles. So, aber jetzt müssen wir es ja irgendwie auf Länderebene runterbrechen. Und dann gibt es manche Länder, die setzen es so um, andere Länder setzen es so um. Nehmen wir mal eine Coveris, aber auch unsere ganzen anderen Konkurrenten. Wir produzieren dann meinetwegen in einem Werk für den kompletten europäischen Markt dieses Produkt. Aber jedes Land hat dann plötzlich andere Anforderungen. Und dann gibt es Bonusregelungen, Malusregelungen. Also sozusagen jedes Land hat eine tolle, oft eine positive Idee, die dann manchmal mit negativen Beisätzen daherkommt. Und dementsprechend, glaube ich, würde es Sinn machen, wenn man dieses Momentum, was man sich aus der PPWA genommen hat, die bei weitem nicht perfekt ist, aber ich glaube, man kann damit arbeiten, und das dann auf der Implementierung, auf der Länderebene, dass wir das auch einheitlich oder stärker einheitlich implementieren und europäisch implementieren.
Also eine deutlich stärkere Harmonisierung. Genau. Toller Appell, vielen Dank. Den, glaube ich, kann man nur nachdrücklich unterstreichen. Ich will an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen für das sehr offene und differenzierte Gespräch. Man merkt, Sie sind beide sehr tief in den Themen drin. Das hat großen Spaß gemacht. Herr Brüsten, Herr Nius, vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass ich bei Ihnen in Wien zu Gast sein durfte.
Vielen Dank. Gerne.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge auch viele Impulse für den Umgang mit Kreislaufwirtschaft im Medizinbereich mitnehmen. Was ist mir besonders hängen geblieben heute? Schlaglichter, die differenzierte Betrachtung des Themas chemisches Recycling, das Thema Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette, zum Schluss jetzt der Punkt Harmonisierung über Ländergrenzen hinweg. Das sind alles so Themen, die für mich heute auch nochmal an der einen oder anderen Stelle wirklich hilfreich waren. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast heute gefallen hat, und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen auf den gängigen Plattformen, freue ich mich sehr. Wenn Sie Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen möchten, schreiben Sie mir gerne. Ich verlinke meine Kontaktdaten in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging, und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung Nachhaltigkeit auch im Medizin- und Pharmabereich möglich machen muss.